Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute im Studio mit
Alexander Kuch
und Markus Weidner. Hallihallo, herzlich willkommen. Alex, heute geht's mal um Verbraucherthemen hier bei uns.
Ganz genau, das war ja unser Themenmonat auch im Mai gewesen, wo wir sehr viele Ratgeber mal zu diesem Thema veröffentlicht haben. Das sind alles so Themen gewesen, wo ich schon längere Zeit gedacht habe, Mensch, da müsste man doch mal was dazu schreiben. Und jetzt war es endlich soweit.
Das ist eine feine Sache. Was haben wir uns denn konkret für heute vorgenommen?
Also ich fand es ganz interessant, mich in diesem Themenmonat auch mal damit zu beschäftigen, welche Rechte hat eigentlich der Verbraucher und wie ist es möglich, sein Recht auch einzufordern, wenn man das nicht bekommt. Also grundsätzlich muss man ja sagen, der Verbraucherschutz in Deutschland ist ja eigentlich relativ gut im Vergleich zu anderen Ländern. Also es ist sehr viel gesetzlich geregelt und es gibt viele Möglichkeiten, auch sein Recht geltend zu machen. Tja, leider gibt es aber immer noch den Unterschied, Recht haben und Recht bekommen sind zwei paar verschiedene Stiefel und deswegen haben wir dazu mal ein bisschen was geschrieben.
Gilt in der Telekommunikation genauso wie auch im anderen Leben. Ich sag nur Preiserhöhungen, versteckte Kosten, ähnliche Geschichten. Was hast du denn als Verbraucher für Möglichkeiten?
Also man hat sehr viel mehr Möglichkeiten, als man manchmal denkt und viele von diesen Möglichkeiten sind auch gar nicht unbedingt bekannt. Ich zähle mal so die wichtigsten Möglichkeiten auf. Ihr könnt das dann alles auch bei uns nachlesen. Das ist alles schon verfügbar auf teltarif.de/Verbraucher. Da könnt ihr praktisch die wichtigsten Ratgeber, die wir jetzt auch in diesem Monat verfasst haben, die könnt ihr da nachlesen.
Verlinken wir auch in den Shownotes natürlich nochmal, das ist ja klar.
Ganz genau. Also wir haben natürlich selber ein relativ großes Ratgeberangebot dazu, schon auch seit längerer Zeit, wie reagiert man, wenn man eine falsche Rechnung bekommen hat und solche Sachen. Dazu haben wir schon öfters mal was geschrieben, das war jetzt nicht wirklich neu. Aber ich habe in einem Ratgeber zum Beispiel mal zusammengefasst, welche Möglichkeiten gibt es denn, wie man selber tätig werden kann, ohne dass man einen Anwalt einschalten muss. Also manche von euch kennen ja wahrscheinlich auch unsere Reihe Teltarif hilft. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo wir einfach versuchen, außergerichtlich einen Kontakt herzustellen zwischen dem Provider und dem Kunden. Wir kriegen ja öfters mal E-Mails von Kunden, so nach dem Motto, hier, ich habe eine falsche Rechnung bekommen, das ist alles ganz falsch, was da drauf steht. Oder mein Provider hat mir die und die Geschwindigkeit versprochen, aber da kommt nur ein Bruchteil davon an. Wie soll ich denn jetzt weiter vorgehen? Und dann versuchen wir eben von Teltarif einen Kontakt herzustellen mit dem Provider und die ganze Geschichte so zu klären, dass es überhaupt nicht notwendig ist, einen Anwalt einzuschalten. Also das ist ja so, wir sind ja Redakteure, wir sind ja keine Juristen und nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz dürfen ja so eine Rechtsvertretung oder eine richtige Rechtsberatung dürfen ja nur Juristen anbieten und deswegen machen wir das auch jetzt nicht. Aber dafür haben wir natürlich auch unsere Ratgeber, damit Leute zuerst mal auch sich selber helfen können.
Wobei wir ja oft auch tatsächlich Kontakte zu den jeweiligen Providern haben und das schon in die richtigen Kanäle dann teilweise einstreuen können, sodass dem Kunden dann eher geholfen wird, als wenn es dann über die normale Kundenhotline läuft.
Genau, das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir halt direkt Kontakt zu den Providern haben und da auch Ansprechpartner haben, wo man das dann hausintern sozusagen weiterleiten kann. Oft landet es dann trotzdem bei der Kundenbetreuung, ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Aber dadurch, dass es sozusagen über die Pressestelle kommt oder halt über unsere Ansprechpartner, die wir zum Teil auch persönlich kennen, dann ist da schon nochmal ein bisschen mehr Druck dahinter. Aber es ist so, man muss sich da auch nicht nur auf Teltarif verlassen. Es gibt so ein paar Themenbereiche, wo Kunden grundsätzlich immer selber tätig werden können. Also wichtiges Thema ist zum Beispiel, Internetanschluss ist zu langsam. Markus, du kennst ja bestimmt auch diese App, die praktisch von der Regierung bereitgestellt wird.
Die Breitbandmessung.
Die Breitbandmessungs-App. Und die ist tatsächlich auch so gemacht, dass man dann Screenshots machen kann oder die Ergebnisse abspeichern kann. Da gibt es von der Bundesnetzagentur dann auch eine Anleitung, wie man die ganz genau benutzt. Also wie oft man in welchen Abständen, am besten über LAN-Kabel, wenn es geht, ist natürlich bei mobilen Geräten ohne LAN-Anschluss nicht möglich, wie man da die Messungen macht und wie man diese Protokolle praktisch dann an den Provider schicken kann. Und dann entweder das erreichen kann, dass die Grundgebühr reduziert wird oder wenn der Anschluss wirklich so dermaßen unbrauchbar ist, dass man ihn eigentlich gar nicht benutzen kann, was ja jetzt im Homeoffice auch wichtig ist, dass das alles störungsfrei funktioniert, dann kann man unter Umständen auch aus dem Vertrag entlassen werden.
Ist ja oft auch so, je nachdem wie weit man jetzt vom Router entfernt ist, dass man gerade, wie du schon sagst, bei mobilen Geräten die Geschwindigkeit nicht mehr so optimal ist. Da empfiehlt sich dann vielleicht auch mal eine Messung in Routernähe vorzunehmen. Vielleicht ist es ja dann doch was Hausgemachtes und ein WLAN-Repeater hilft dann schon weiter, um auch im letzten Winkel der Wohnung noch vernünftigen Datendurchsatz zu haben.
Genau, und deswegen ist dieses Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja bei uns ein ganz wichtiges Thema bei Teltarif.de, dass wir den Leuten einfach mal sagen, schließ mal alle Störungsquellen, die bei dir vielleicht zu Hause sein können, schließ die aus, halte dich an die Vorgaben der Bundesnetzagentur, dann kannst du es nämlich auch tatsächlich beweisen, wenn du diese eigenen Störquellen, die vielleicht zu Hause sind, wenn du die ausgeschlossen hast, dass es nicht an dir liegt, und dann ist es nämlich meistens klar, dass es am Provider liegt, und dann ist er auch dazu verpflichtet, darauf zu reagieren, dann kann er nicht einfach sagen, ich mache da nichts. Also das ist eine Möglichkeit, wo sozusagen auch die Bundesnetzagentur der Ansprechpartner ist. Man kann sich nämlich dann auch direkt an die Bundesnetzagentur wenden. Gar nicht nur bei einem zu langsamen Anschluss, beispielsweise auch, wenn der Umzug schiefgelaufen ist, also wenn man bei einem Provider umgezogen ist oder also an einen anderen Ort und dann hat es nicht geklappt mit der Umschaltung. Oder eben, wenn man auch den Festnetzprovider gewechselt hat und da ist praktisch ein Leerlauf entstanden, was ja normalerweise gar nicht mehr vorkommen soll, dass man mehrere Tage gar nicht über Festnetz erreichbar war oder dass man mehrere Tage kein Internet hatte. Das sind alles so Bereiche, wo die Bundesnetzagentur der Ansprechpartner ist, beispielsweise auch, wenn man Werbeanrufe bekommt oder wenn man so Ping-Anrufe bekommt, wo jemand anruft mit einer Nummer und dann gleich wieder auflegt, und wenn man dann zurückgerufen würde, dann wäre das irgendeine teure Nummer im Ausland, oder wenn der Router gehackt ist und dann irgendwelche Auslandsgespräche geführt wurden von dort aus und deswegen die Rechnung hoch ist. Das sind alles so Bereiche, wo die Bundesnetzagentur die Meldungen auch direkt von den Verbrauchern entgegennimmt und dann versucht, sich darum zu kümmern.
Wo man auch natürlich mal nachschauen kann, ob das mit der Geschwindigkeit passt, im Router-Menü. Da wird ja auch oft angezeigt, was hat die Leitung für eine Kapazität, welche Kapazität ist tatsächlich geschaltet. Und wenn da dann tatsächlich schon ein niedrigerer Wert als vom Provider zugesichert angezeigt wird, dann ist natürlich klar, dann kann die arme App natürlich auch nichts machen, weil wenn die Geschwindigkeit vom Anschluss her an sich schon zu niedrig geschaltet ist, kann natürlich logischerweise kein höherer Datendurchsatz mehr zustande kommen. Dann wäre tatsächlich der Provider in die Pflicht zu nehmen.
Genau, das ist so ein Themenbereich, wo wir auch öfters mal was dazu schreiben, dass die Leute dann auch gucken, zum Beispiel, was ist mir denn vertraglich überhaupt versprochen worden? Also man macht ja grundsätzlich immer, wenn man einen Festnetz-Internetanschluss bestellt, macht man ja schon mal eine Verfügbarkeitsabfrage. Da kriegt man meistens dann noch die volle Geschwindigkeit versprochen, aber spätestens dann, wenn eigentlich die Auftragsbestätigung des Providers kommt, dann muss eigentlich in dieser Auftragsbestätigung das drinstehen, was auch technisch möglich ist. Und das ist das, wie du sagst, das ist meistens dann auch das, was dann in der Fritzbox oder im Router im Menü angezeigt wird, was dann auch tatsächlich technisch möglich ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass man da auch kein Widerspruchsrecht hat. Also wenn man dann trotzdem, obwohl man eine niedrigere Geschwindigkeit vertraglich zugesichert bekommen hat, dann immer noch hofft, vielleicht kriege ich ja doch mal irgendwo noch die 250 Megabit, obwohl es nur 200 sind, da hat man dann auch keine Möglichkeit mehr, da juristisch dagegen vorzugehen. Also da muss man wirklich dann direkt beim Vertragsabschluss sagen, so nee, dann will ich das nicht, dann gehe ich halt vielleicht doch direkt zur Telekom, oder wenn es die Telekom auch nicht bieten kann, dann muss man halt gucken, was bieten die Kabelprovider oder welche anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein LTE-Zuhause-Tarif gibt es dann noch. Da gibt es ja auch die entsprechenden Tarifübersichten und Tarifvergleiche bei uns.
Oder halt eben auch Hybrid, wo man dann DSL mit LTE kombiniert.
Ganz genau. Also das war jetzt mal so dieser ganze Themenbereich, wo ist die Bundesnetzagentur ein wichtiger Ansprechpartner. Und dann gibt es natürlich als weitere wichtige Ansprechstelle, gibt es natürlich die örtlichen Verbraucherzentralen. Also das ist natürlich eine Sache, wo man sich in allen vertraglichen Fragen dann wenden kann. Also bei Abo-Fallen zum Beispiel, wenn man plötzlich irgendwelche komischen Abonnements auf der Handyrechnung hat, die man gar nicht bestellt hat, oder überhaupt, wenn irgendwelche Posten auf der Rechnung auftauchen, die man da gar nicht bestellt hat, wenn man einfach ja auch nicht rechtzeitig dann aus dem Vertrag rauskommt, oder manchmal ist es auch so, dass man am Telefon was versprochen bekommt, was hinterher nicht eingehalten wird. Das ist so eine schwierige Sache, wie wir feststellen. Also am besten ist es immer, wenn man mit dem Provider über eine Vertragsverlängerung spricht am Telefon, ist es eigentlich immer am besten, wenn man sich das schriftlich geben lässt. Also wenn man nicht sofort am Telefon dann sagt, ja, ich bestelle das jetzt zu den Konditionen, weil ganz oft ist es so, dass es dann hinterher nicht eingehalten wird und dass dann bei der schriftlichen Auftragsbestätigung auf einmal was ganz anderes auf der Bestätigung steht. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Deswegen empfehlen wir grundsätzlich immer, das alles schriftlich zu machen. Aber wie gesagt, in diesem ganzen Bereich, da sind die Verbraucherzentralen vor Ort der erste Ansprechpartner, weil da ist der große Vorteil, da sitzen wirklich echte Juristen. Wie gesagt, wir von teltarif.de können das nicht bieten, Aber die Verbraucherzentralen, das sind echte Juristen, die da sitzen. Die können eine Rechtsberatung anbieten nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Und die können sogar, wenn es notwendig ist und wenn es mehrere Leute betrifft, also bei richtigen Abzockmethoden, wo eine ganz große Menge von Kunden betroffen ist, dann können die auch zum Beispiel dann Klage erheben, weil die dazu berechtigt sind.
Ja, und im Endeffekt ist es ja auch so, je nachdem, wie lange der Tarifwechsel, die Vertragsverlängerung schon her ist, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen davon zurückzutreten, wenn es am Telefon war.
Genau, da muss man sehr aufmerksam sein, dass man praktisch, wenn dieser Brief kommt, dann vom Provider, wo was ganz anderes drinsteht als das, was ursprünglich vereinbart war, dann, dass man sofort von diesem Rücktrittsrecht vom Vertrag auch Gebrauch macht und dass man sofort den Vertrag widerruft, weil dann wird er auch nicht wirksam. Manche Leute haben das dann schon verpennt und so und sich dann hinterher groß drüber geärgert, so, aber okay, das ist dann so. Also da muss man selber auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit auch mitbringen, dass man da dann rechtzeitig drauf reagiert. Also das ist auf jeden Fall so eine Stelle, wo wir grundsätzlich immer empfehlen, auch bevor man zu einem Anwalt geht, dass man da zuerst am besten Kontakt mit den Verbraucherzentralen aufnimmt und da einfach mal bespricht, lohnt sich das überhaupt, in der Sache tätig zu werden und wie sind da auch die Erfolgsaussichten, aber meistens kümmern sich dann die Juristen dort dann selbst drum.
Die haben ja auch meistens die entsprechende Erfahrung und können das schon relativ früh im Vorfeld dann schon einschätzen im jeweiligen Einzelfall. Bringt das was oder hat der Kunde da möglicherweise einen Fehler gemacht oder ist wirklich der Provider in dem Fall haftbar zu machen für das Problem?
Genau, und meistens wissen die auch schon, was es da für eine Rechtsprechung gibt zu dem Fall. Also die wissen dann zum Beispiel auch, dass gewisse Sachen aussichtslos sind. Also wir hatten jetzt hier in der letzten Zeit öfters mal auch Fälle, zum Beispiel beim Umzug. Es ist ja so, dass es im Telekommunikationsgesetz mittlerweile so geregelt ist, dass wenn jemand umzieht in ein Gebiet, das von dem bisherigen Festnetz-Internet-Provider nicht versorgt wird, was ja bei Kabelanschlüssen zum Beispiel oft der Fall ist, dann muss der Kunde aus dem Vertrag entlassen werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass dem Provider 3 Grundgebühren als Entschädigung zustehen. Und jetzt ging es halt in der letzten Zeit öfters mal darum, wann beginnt eigentlich dieser 3-monatige Zeitraum. Mhm. Also viele Leute denken, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, zum 1. Juli würde ich umziehen, zum 1.7. würde ich umziehen, dann würde ich praktisch direkt 3 Monate vorher, würde ich praktisch meine Kündigung schreiben und dann wäre ich zum 1. Juli praktisch zum Tag meines Umzugs, wäre ich aus dem alten Vertrag raus. Das ist aber leider ein Irrtum. Also das ist tatsächlich so, dass man praktisch ab dem 1. Juli, also ab diesem Tag, wo man praktisch dann aus dem Vertrag raus ist, dann nochmal die 3 Monatsgrundgebühren bezahlen muss, sozusagen als Entschädigung für den Provider. Und dann ist man endgültig raus aus diesem Vertrag. Also das sind so Sachen, wo man dann wirklich auch mal ganz genau gucken muss, wie ist eigentlich die Rechtsprechung in dem Fall. Da gibt es diverse Gerichtsurteile, die das auch bestätigt haben.
Gilt das nicht ohnehin nur für den Fall, dass der Provider am neuen Standort kein Angebot machen kann?
Genau. Also das gilt tatsächlich nur für diesen Fall, dass der alte Provider am neuen Standort gar nicht vertreten ist, wie das ja bei Kabelanschlüssen oft der Fall ist. Wenn man jetzt einen Vodafone-Kabelanschluss hat zum Beispiel und man zieht in ein Gebiet, wo es gar kein Vodafone-Kabel gibt zum Beispiel, dann gilt das. Oder natürlich vor allem, wenn man ins Ausland zieht. Das ist ja auch so ein Fall. Also wenn man ins Ausland geht, zum Beispiel für ein Praxissemester oder für solche Sachen oder für einen Auslandsaufenthalt, dann muss man natürlich auch das nicht weiter bezahlen. Eben nur diese 3 Monatsgrundgebühren als Abgeltung sozusagen für den Provider.
Sind das dann wieder abweichende Regelungen, wenn es zu dem Vertrag möglicherweise irgendeine vergünstigte Hardware gab?
Das ist dann auch schwierig zu beurteilen. Da müsste ich selber jetzt sogar mal nachgucken, ob es da schon irgendwelche Urteile gibt. Aber meistens
kommt bei Festnetz jetzt nicht so oft vor, aber kann ja durchaus sein. Irgendein Router, den es vergünstigt gab, 1&1, macht das ja dann teilweise schon mal, dass dann auch mal eine Fritzbox dabei ist schon. Auch mal als dem Kunden überlassen und nicht als Mietgerät sozusagen. Das müsste man im Einzelfall wahrscheinlich dann gucken, wie es bei dem jeweiligen Vertrag dann aussieht.
Genau, da müsste man dann gucken, ob das möglich ist, den Router dann zurückzugeben und praktisch eine Kostenpauschale zu bezahlen für die Monate, die man ihn dann benutzt hat, sozusagen als Abgeltung. Oder dass man sagt, ich bezahle was dafür, dass ich ihn komplett übernehme und er geht in mein Eigentum über. Aber das kommt in der Praxis ja eigentlich gar nicht mehr so oft vor. Meistens ist es ja so, dass man da eine Miete hat. Und dass man den dann hinterher zurückschicken muss, ist auch so eine Geschichte, was viele Leute nicht wissen. Also gerade die Kabelprovider stellen ja meistens trotzdem ein Mietgerät, obwohl Routerfreiheit herrscht. Also die sagen ja, prinzipiell kannst du, wie es vom Gesetz vorgegeben ist, deinen eigenen Router benutzen. Du musst nicht unseren Kabelrouter benutzen, aber wir schicken dir trotzdem einen, wenn eine Entstörung notwendig wird, weil dann musst du den anschließen, um zu gucken, dass im Netz alles richtig funktioniert. Das ist mit den eigenen Routern manchmal nicht unbedingt möglich. Also behaupten die Kabelnetzprovider auf jeden Fall. Und dann muss man praktisch diesen Leihrouter anschließen. Und vor allem den muss man dann natürlich auch bei Vertragsende zurückschicken. Das darf man dann nicht vergessen. Also den kann man dann nicht irgendwie einfach wegschmeißen oder verschenken oder auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Also das ist wichtig, dass man da auch darauf achtet. Weil da haben natürlich die Provider dann auch schon irgendwelche Mechanismen implementiert, dass da dann sofort irgendwie 60 oder 80 Euro dann kassiert werden, wenn man den nicht zurückschickt. Also das sind natürlich so Schikanen, was die da implementiert haben. Und da muss man auch aufpassen, dass man da nicht drauf reinfällt.
Es war früher sogar bei der Telekom. So bei der Telekom, wenn du eine Störung gemeldet hast und du hattest kein Speedport, dann hieß es direkt, ja, das ist ja ein Fremdrouter, da können wir nichts machen. Heute ist das auch nicht mehr so. Mhm. Heute ist man dann doch etwas kundenfreundlicher, muss ich sagen.
Genau. Ein Bereich, wo wir jetzt auch mal ein bisschen drüber berichtet haben, zum Beispiel im Rahmen unserer Ratgeber, ist, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel eher sozial schwach bin, also wenn ich zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger bin oder wenn ich jetzt überhaupt nicht die Möglichkeit habe, mir auch eine richtige Rechtsberatung bei einem Rechtsanwalt zu leisten. Das wissen viele Leute nicht. Man kann dann zum Amtsgericht gehen. Es gibt nämlich dann die Beratungshilfe vom Amtsgericht. Mhm. Da kann man praktisch sich hinwenden und sagen, hier, ich habe eine Sache, wo ich ungerecht behandelt worden bin. Ich möchte bitte Ihre Beratung in Anspruch nehmen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass das Amtsgericht selber eben eine Beratung macht oder dass Sie den Klienten an einen Rechtsanwalt verweisen. Und dann ist es so, dass der Klient, der das natürlich nachweisen muss, dass er Hartz-IV-Empfänger ist oder dass er auch sonst berechtigt ist, Prozesskostenhilfe in Anspruch zu nehmen, der bezahlt dann praktisch nur einmalig 15 Euro. Für diese ganze Geschichte und die restlichen Kosten übernimmt der Staat. Also das ist auch eine Sache, die man sich merken kann. Wenn man mal finanziell in Nöten ist, steht man trotzdem nicht im Regen da und wird dann trotzdem auch da gehört oder sogar auch vertreten. Also das Amtsgericht würde dann sogar auch eine Rechtsvertretung organisieren, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man da eine Klage machen müsste. Mhm. In der Realität ist es meistens so, dass ja, sag ich mal, viele Verbraucher haben eine Rechtsschutzversicherung. Da gibt es auch eine wichtige Sache zu beachten. Man kann nicht einfach als Verbraucher hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt ungerecht behandelt worden, ist ja alles kein Problem, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, die werden das schon bezahlen, ich nehme jetzt einfach mal den besten Anwalt, den es gibt in dem Bereich und den beauftrage ich mit der Sache und später reiche ich dann meine Rechnung bei der Rechtsschutzversicherung ein. Da muss man sehr vorsichtig sein, denn da kann man ganz böse auf die Nase fallen. Es ist wichtig, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dass man jede rechtliche Sache vorher immer mit der Rechtsschutzversicherung abspricht. Dass man zum Beispiel sagt, so, das ist die Sache, das ist das Problem, das wären meine Schritte, die ich jetzt gerne machen würde. Würdet ihr die Kosten dafür übernehmen? Und dann muss die Rechtsschutzversicherung wirklich eine schriftliche Zusage auch geben dafür, dass sie die Kosten übernimmt. Manchmal ist es sogar so, dass die Rechtsschutzversicherung auch sagt, ja, wir kennen da einen besonderen Anwalt oder wir haben da jemanden, der Sie da vielleicht ganz besonders gut beraten würde. Nehmen Sie mal den, der würde Sie zum Beispiel dann auch vor Gericht vertreten und wir übernehmen dann auf jeden Fall die Kosten. Also das ist auch wichtig, dass man da nicht eigenmächtig handelt und eigenmächtig irgendwelche Prozesse anfängt und denkt so, oh ja, ich habe ja die Rechtsschutzversicherung, die werden das dann schon übernehmen, sondern dass man da vorher das mit denen abspricht, damit wirklich auch die Kosten übernommen werden und dass man nicht später dann auf vielleicht mehreren tausend Euro Gerichtskosten dann sitzen bleibt, nur weil die Rechtsschutzversicherung sagt, ja, davon wussten wir nichts und dafür hätten wir auch die Kosten nicht übernommen.
Mhm. Abschließend vielleicht noch die Frage, was kommt denn so, gibt es irgendwelche speziellen Themen, du bist ja auch im Leserservice bei uns tätig, die jetzt ganz besonders, wo es vielleicht auffällt, kommt besonders oft vor als tatsächlich Problem, das vom Leser an uns herangetragen wird?
Also ein großes Problem, was jetzt so ständig auftritt, haben wir momentan nicht. Was natürlich immer kommt, sind Netzprobleme. Also dass Leute irgendwo an einem Ort wohnen, wo sie sagen so, ja, jetzt habe ich extra das Netz gewechselt also im Mobilfunkbereich, habe ich extra das Netz gewechselt und jetzt sind da Bauarbeiten an meiner Basisstation. Also du verfolgst das ja meistens auch ein bisschen mit, so sag ich mal, in der Region, wo du wohnst, sind ja auch dann manchmal Bauarbeiten, da kann man dann zugucken. Oder man merkt es dann auch direkt am Handy, da es jetzt für ein paar Tage ist, praktisch dann das Trägersignal abgeschaltet oder es ist gar keine Möglichkeit, jetzt mobil zu telefonieren oder halt nur in einem niedrigeren Standard. Und wenn sich solche Bauarbeiten dann über Wochen manchmal hinziehen, was übrigens nicht immer nur an den Providern liegt oder an den Netzbetreibern, sondern ganz oft auch an den Behörden, dass die mit den Baugenehmigungen da sehr langsam sind und das verschleppen. Das kann manchmal sehr lange dauern. Da haben wir zum Teil auch schon darüber berichtet, dass es im schlimmsten Fall sogar über Jahre gehen kann, bis da endlich mal eine Baugenehmigung dann kommt für sowas. Genau, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man einen 24-Monats-Vertrag abgeschlossen hat und dann sitzt man da und hat kein Netz. Dann sagen natürlich Leute, ja, jetzt will ich aus dem Vertrag entlassen werden. Das Problem ist, einen Mobilfunkvertrag schließt man nicht nur ab für den Ort, an dem man wohnt, sondern den schließt man für ganz Deutschland ab. Eigentlich sogar für die ganze Welt, wenn man jetzt Roaming noch mit betrachten würde. Mhm. Und dann gibt es da nicht die Möglichkeit, sofort aus dem Vertrag entlassen zu werden. Der Vorteil ist, wenn man bei einem Service-Provider ist, wie zum Beispiel Mobilcom Debitel oder so Discountern wie Klarmobil, die Verträge in mehrere Netzen anbieten, dann hat man eventuell die Möglichkeit, dass man sagt so, ja, ihr habt doch den Tarif auch noch im Telekom-Netz oder im Vodafone-Netz. Kann ich denn vielleicht einfach im Vertrag bleiben und das Netz wechseln? Bei 1&1 war das ja früher auch relativ gut möglich, wo man dann zum Beispiel schlechten O2-Empfang hatte. Dann hat man einfach gesagt, ja, kann ich nicht einfach im Vertrag bleiben? Vielleicht für einen geringen Aufpreis ins Vodafone-Netz wechseln. Das machen die ja mittlerweile jetzt nicht mehr so gerne, weil die vermarkten ja auch für Neukunden zumindest keine Tarife mehr im Vodafone-Netz. Aber das ist der Vorteil, wenn man praktisch bei einem Service-Provider ist, der Tarife in mehrere Netzen anbietet, dann kann man da eventuelle Netzwechsel machen. Ansonsten direkt bei den Netzbetreibern oder wenn es nur ein Netz zur Auswahl gibt, ist man tatsächlich auf die Kulanz angewiesen. Aber wie gesagt, da kann man sich auch an uns wenden, bei Teltarif hilft. Wir versuchen da auch immer einen Kontakt dann herzustellen und zu sagen so, also jetzt, wenn sich das tatsächlich rausstellt, die Bauarbeiten dauern mehrere Monate und jetzt nicht nur ein paar Tage, könnt ihr den nicht einfach aus dem Vertrag entlassen und der soll sich dann in einem anderen Netz einen Vertrag suchen, weil so kann man das ja nicht machen. Wenn jemand wirklich sehr viel im Homeoffice auch arbeiten muss und überall die Handynummer schon angegeben hat und da auch erreichbar sein muss für Geschäftspartner zum Beispiel, das geht ja nicht, dass man da mehrere Monate ohne Netz da sitzt.
Ist richtig. Mhm. Gut, Alex, dann haben wir doch, denke ich mal, einen kleinen Überblick auch mal über Verbraucherthemen. Wenn irgendwas ist in der Hinsicht, irgendwelche Fragen, Themen, Anliegen, möglicherweise auch ein eigenes Problem mit einem Telekommunikationsprovider. Ich denke mal, an den Leserservice wenden ist sicherlich nicht falsch, wenn man beim Provider zumindest selbst nicht weiterkommt.
Genau, einfach eine E-Mail schreiben an info@teltarif.de. Wie gesagt, wir können keine Garantie abgeben, dass wir in jedem Fall helfen können. Oft besteht unsere Hilfe auch darin, dass wir einfach einen Link schicken zu einem Ratgeber oder zu einem Tarifvergleich. Auch wenn Leute sagen so, ja, jetzt mit dem einen Netz hat es nicht geklappt. Was gibt es denn für Tarife in einem anderen Netz, was bei mir vielleicht besser ist? Oder auch, wo gibt es die Netzabdeckungskarten? Wo kann ich denn gucken, in welchem Netz ist denn bei mir zu Hause die Netzversorgung am besten? Das sind alles so Fragen, die beantworten wir meistens mit einem Link, wo wir dann sagen, hier kannst du dich informieren, alles schon vorbereitet auf unserer Seite, ein Ratgeber, ein Tarifvergleich oder die Netzabdeckungskarten. Karten haben wir auch bei uns verlinkt. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass eine Kontaktaufnahme notwendig ist mit einem Provider, dann versuchen wir das. Wir können da keine Erfolgsgarantie abgeben. Das ist manchmal auch so, dass die Provider dann auch vielleicht nicht uns gegenüber nicht reagieren oder keine Lust haben, kulant zu sein. Da wäre dann der nächste Schritt, dass wir alle Leute, die dann geschrieben haben und die auch praktisch jetzt über unsere Kontakte nicht weitergekommen sind, dass wir die dann an die Verbraucherzentralen verweisen. Aber die Erfolgsquote bei uns ist eigentlich, sage ich mal, relativ gut, wie man ja in unserer Reihe Teltarif hilft sehen kann. Also wenn ihr da bei uns schaut auf der Homepage, wir haben da manchmal im Wochenabstand, manchmal auch so im Monatsabstand, haben wir da Fälle, wo wir erfolgreich darüber berichten können, wie wir jemand helfen konnten.
Sehr, sehr schön. Alex, dann danke ich dir sehr schön und denke mal, wir hören uns demnächst auch im Podcast mal wieder.
Auf jeden Fall.
Alles klar, dann bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.